Wachstum im Glauben. So heißt heute Morgen unser Thema. Wachstum im Glauben. Welche Erfahrungen machst du? Ich denke, das größte Ereignis, das es auf der Erde überhaupt gibt, auf dem natürlichen Gebiet, ist die Geburt eines Kindes. Ich denke, darin sind wir uns alle einig. Und immer wieder, wenn es geschieht, dann ist große Aufregung, große Bewegung und meist große Freude. Und dann kommen die Leute, um das Neugeborene zu sehen und wie soll er denn heißen und. Ich weiß, als meine ältere Schwester ihr erstes Baby bekommen hatte, ich war damals 14 Jahre alt und bei uns war das alles so geheimnisvoll früher darüber. Es sprach man nicht über Schwangerschaft. Ich wusste überhaupt nicht, dass meine Schwester ein Kind bekam. Ich hatte das gar nicht mitbekommen als 14-Jähriger. Sie wohnten ja auch ein paar Häuser weiter. Aber als ich dann hörte, da ist ein Kind geboren, dann wollte ich es auch sehen. Und dann kam ich da ins Haus und dann stand ich da an der Wiege oder Stubenwagen, was es war. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich stand da und ich konnte es fast nicht begreifen. Das war gerade noch im Leib der Mutter und jetzt lag es da, ein richtiger Mensch, und die kleine Inge, die hatte richtige Finger, da waren schon Fingernägel dran und ich habe geguckt und geguckt, hatte sogar schon Haare und dann hat es die Augen schon aufgemacht und ich konnte mich nicht satt sehen an diesem Neugeborenen. Ihr Lieben, in Psalm 139 steht, da schreibt David: Wohin kann man gehen vor deinem Geist? Wohin kann man fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte zum Flug und ließe mich nieder am äußersten Westmeer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott sieht jedes Menschenleben und kümmert sich um jeden. Dann heißt es in Vers 13, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Oh, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde in tiefster Verborgenheit. Deine Augen sahen mich schon, als ich noch gar nicht bereitet war. Und so weiter. David staunt über Gottes Schöpfung und wir sind manchmal so undankbar. David sagt, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast und wir sind manchmal so undankbar. Als ich mit 15 Jahren in die Lehre kam, habe ich mein Elternhaus verlassen und bin in die Fremde gegangen. Ich wohnte dann beim Lehrmeister, hatte da Kost und Logis, war da mit am Tisch. Der Lehrmeister hatte zwei Töchter, eine war so alt wie ich, die andere etwas jünger. Und ich war ja immer mit in der Familie. Und dann haben die beiden Mädchen mich gleich am ersten Tag ganz furchtbar geärgert. Sie haben gesagt, der Wilhelm hat ja eine Himmelfahrtsnase. Wilhelm hat ja eine Himmelfahrtsnase. Ich weiß nicht, die war ihnen etwas zu klein und zu spitz oder was weiß ich was. Der Wilhelm hat ja eine Himmelfahrtsnase. Das hat mich geärgert. Oh, da habe ich vor dem Spiegel gestanden und tja, vielleicht haben sie recht. Und dann bin ich am Abend ins Bett gegangen und habe mich auf den Bauch gelegt. Ich habe einige Nächte auf dem Bauch geschlafen, so auf der Nase. Immer in der Hoffnung, dass meine Nase sich mit der Zeit etwas nach unten neigt. Das hat mich so geärgert und ich war überhaupt nicht mehr mit meinem Aussehen zufrieden. David hingegen sagt, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Ihr Lieben, eine natürliche Geburt, das natürliche Leben, unser Leib mit all den Funktionen, das ist so großartig, da kann man nicht genug drüber staunen. Aber noch viel, viel gewaltiger ist ja die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, das neue Leben. Als Gott die Menschen geschaffen hatte, ganz am Anfang, und der ganze Himmel daran beteiligt war, die Engel das sahen, da war Freude im Himmel. Da steht, und meine Lust war bei den Menschenkindern. Gott freute sich über das, was er geschaffen hatte. Aber wenn jemand wiedergeboren wird, ist noch viel mehr Freude im Himmel. Jesus sagt, die Engel Gottes freuen sich über einen Sünder, der Buße tut. Was muss das für ein Jubel sein, wenn 2 kommen, wenn 5 kommen, wenn 10 kommen? Und ich denke, in diesen Tagen ist große Freude gewesen im Himmel über die Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Aber unser Thema ist heute Morgen ja nicht Wiedergeburt, nicht der Anfang, sondern geistliches Wachstum. Aber ich möchte einige Bilder heranziehen, damit wir das Geistliche umso besser verstehen. Im natürlichen Leben können wir manchmal beobachten, dass ein Kind geboren wird und dann ist große Freude in der Familie und nach einiger Zeit stellt man fest, dass da irgendetwas nicht richtig läuft. Und dann gibt es irgendwelche Probleme in der Entwicklung. Ich habe von einem Menschen gehört, der ist 30 Jahre alt. Stellt euch vor, 30 Jahre alt und er ist 60 Zentimeter groß. Er ist einfach nicht gewachsen. Nach seiner Geburt ist er einfach ja, nur noch 15 Zentimeter gewachsen oder nicht einmal. Und da war dann Stopp. Was muss das für eine Not sein für die Eltern? Das Normale ist doch das, was wir uns wünschen, dass aus dem Baby ein Kleinkind wird und dann ein Heranwachsender, ein Jüngling und schließlich ein Erwachsener. Auf der geistlichen Ebene kann man ganz Ähnliches beobachten. Wir erleben, dass jemand bekehrt sich, jemand wird wiedergeboren und jetzt sollte er im Glauben wachsen. Und es kommt manchmal vor, dass Menschen nach ihrer Bekehrung einfach nicht wachsen. Und sie bleiben geistliche Babys und manche sind sogar geistliche Krüppel. Manche sind schon 3 Jahre bekehrt, manche sind schon 5 oder 10 Jahre bekehrt und sie sind immer noch da ganz vorne, sie sind einfach nicht gewachsen. Und das muss dem Vater im Himmel unheimlich Not machen. So wie wir Eltern hier auf der Erde möchten, dass unsere Kinder sich gut entwickeln, dass sie wachsen, so möchte der Vater im Himmel, dass seine Kinder, die Menschen, die bekehrt und wiedergeboren sind, wachsen. Wir haben etwas gelesen aus dem Epheserbrief zu dem Thema. Ich lese jetzt nochmal die Verse 15 bis 18. Hört einmal, was da steht. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wobei jedes Glied das andere nach dem Maß seiner Kraft unterstützt. So wächst der ganze Leib, damit ist ja die Gemeinde gemeint, so wächst der ganze Leib und baut sich auf in der Liebe. So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden in ihren nichtigen Gedanken. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch ihre Unwissenheit und durch die Verstockung ihres Herzens. Ihr sollt wachsen in allen Stücken, steht da. Wie oft erleben wir, dass jemand sich bekehrt und dass jemand auch wiedergeboren wird und wirklich Heilsgewissheit hat und dann dankbar aus dem Seelsorgeraum Abschied nimmt. Und dann beobachten wir ihn weiter und dann stellen wir fest, dass er nicht wächst. Und oft liegt das einfach daran, dass dieses geistliche Baby nicht die richtige Nahrung bekommt oder dass es überhaupt keine Nahrung bekommt. Und dass es die Möglichkeiten, die geboten werden, vielleicht überhaupt nicht annimmt. Manche Neubekehrten haben eine schlechte Betreuung. Sie nützen die Möglichkeiten nicht, die sie haben. Und dann gibt es einen Stopp im Wachstum. Sie bleiben da stehen. Sie werden sogar anfällig für alle möglichen Kinderkrankheiten. Manche Bekehrte haben eine ganz schiefe Entwicklung genommen. Wie oft kann man beobachten, dass Leute, die sich bekehrt haben, nach einiger Zeit in irgendeine extreme Leere hineinkommen, manchmal ganz komische Ansichten haben. Manche werden lau, manche werden lahm. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, die Jahre vergehen und sie bringen keine wirkliche Frucht für die Ewigkeit. Gott will, dass wir wachsen. Gott will, dass wir wachsen. Das steht in der Luther-Übersetzung in allen Stücken. Und das gefällt mir so an dieser Stelle, die Luther-Übersetzung. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Zum Beispiel, ich will jetzt mal ein paar Stücke aufzählen. Wir sollen wachsen, lehrt die Bibel, in der Erkenntnis. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ihr Lieben, wenn jemand sich bekehrt hat und wiedergeboren ist, dann ist das gerade so wie im natürlichen Leben, wenn ein Kind eingeschult ist. Es ist gerade eingeschult. Jetzt hat es eine Schultasche und das nötige Werkzeug und hat die Schule und den Weg kennengelernt. Es fängt gerade an, der erste Schultag ist zu Ende. So ist das, wenn jemand sich bekehrt hat, wenn jemand wiedergeboren ist. Er steht ganz am Anfang. Er hat jetzt etwas erkannt, aber jetzt soll er wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und jetzt hört einmal, das ist unheimlich wichtig. Erkenntnis, die Bibel meint, hat nichts mit Schulbildung zu tun. Ich war mal irgendwo in einer Familie und ich wohnte bei dem Ältesten einer Gemeinde. Und dieser Bruder, der hatte eine Erkenntnis, der hatte eine Bibelkenntnis. Das war so ein reifer Mann und seine Familie. Ich habe nur so darüber gestaunt. Und als ich eine Woche da gewohnt hatte, da habe ich gehört, dass dieser Bruder nur 4 Jahre Schule besucht hatte. Nur 4 Jahre, der hatte eigentlich eine ganz armselige Schulbildung, aber der hatte eine Erkenntnis. Und ein andermal sitze ich mit einem Theologen zusammen oder mit einem Religionslehrer, der hat nicht nur sein Abitur gemacht, der hat danach noch jahrelang Theologie studiert und wir sitzen zusammen und mir stehen die Haare zu Berge, während ich diesen Mann anhöre, was der da für ein Zeug von sich gibt. Keine Erkenntnis Gottes, keine Bibelerkenntnis, ein großes Durcheinander in seinem Kopf. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, wachsen. Dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Von dem Tag unserer Bekehrung an sollten wir alle auf einer Entdeckungsreise sein. In diesen Tagen haben sich eine ganze Reihe junge Menschen bekehrt, Teenager haben sich bekehrt, einige Kinder haben sich bekehrt. Ihr Kinder, ihr seid jetzt eingeschult bei Jesus und jetzt sollt ihr wachsen, auf dieser Entdeckungsreise Fortschritte machen. Zuerst kommt man zur Sündenerkenntnis und dann kommt man zur Heilserkenntnis und dann soll es weitergehen. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir sollen Gottes Prinzipien kennenlernen. Wir sollen Gottes Plan und Willen immer besser kennenlernen. Wir sollen auch uns selbst immer besser durchschauen. Und wir sollen im Lichte Gottes uns richtig beurteilen. Und wir sollen die Welt mit Gottes Augen sehen. Und das, damit das geschehen kann, ist es unheimlich wichtig, dass wir jeden Tag in der Bibel lesen. Ich bin oft so traurig darüber, dass es Menschen gibt, die sind bekehrt und sind wiedergeboren. Ja, die sind wirklich echt bekehrt und wiedergeboren, aber sie lesen die Bibel nicht. Sie lesen die Bibel nur im Hauskreis oder in der Bibelstunde, da wird gelesen und manche nehmen sogar die Bibel mit in den Gottesdienst und während da gepredigt wird, schlagen sie das mal nach, aber das ist alles. Aber sie haben zu Hause keine stille Zeit. Ich weiß nicht, wie diese Leute leben und wie sie überleben. So kann man doch nicht wachsen. Und die Folge ist dann, dass solche Leute dann manchmal 5 Jahre bekehrt sind und sie finden sich immer noch nicht in der Bibel zurecht. Wenn du ihn fragst, du kannst du mir mal eine Bibelstelle zeigen, wo etwas über Bekehrung steht? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ihr redet doch immer über Wiedergeburt. Wo steht denn das eigentlich? Kannst du mir mal eine Bibelstelle zeigen über Wiedergeburt? Ja, du, das weiß ich nicht, wo das steht. Und man merkt, der kennt sich überhaupt nicht aus in diesem Fahrplan. Der kennt Gottes Wort nicht, weil er es selbst nicht liest. Und ein Gebetsleben hat er vielleicht auch nicht. Ihr Lieben, so ein Bibelgrundkurs, wie ich ihn vorhin erwartete, der kann helfen. Und es gibt andere gute Angebote. Aber vor allem, dass wir in der Bibel lesen und dass wir darin arbeiten. Aber Erkenntnis ist nur Theorie. Also jetzt müsst ihr mal ganz gut mitdenken. Angenommen, hier wäre jemand, der hätte so ein fotografisches Gedächtnis, der kann alles, was er gelesen hat, fast auf Anhieb behalten und er würde Bibelstellen auswendig lernen und ganze Kapitel auswendig lernen. Nehmen wir mal an, der könnte die ganze Bibel auswendig. Das reicht nicht. Das reicht nicht, denn Erkenntnis allein ist nur Theorie. Was nützt das, wenn Mama das Kochbuch auswendig lernt, wenn sie nicht kocht? Das wäre eine Sache, was? Erkenntnis allein ist nur Theorie. Was nützt es, wenn ein junger Bauer zur landwirtschaftlichen Schule geht und lernt und mit den besten Zeugnissen nach Hause kommt? Er hat die besten Zeugnisse von der landwirtschaftlichen Schule. Aber wenn der seinen Acker nicht pflügt und keine Kartoffeln pflanzt, dann wird er keine Ernte haben. Erkenntnis allein ist nur Theorie. So könnte auch jemand einen Bibelfernkurs machen oder er könnte einen Bibelgrundkurs in der Gemeinde machen und er könnte dabei sein und lernen, sich das merken, in seiner Bibel alles farbig anstreichen und so weiter. Und nach einiger Zeit kennt er sich bestens aus und kann auf jede Frage eine Antwort geben. Aber das ist immer noch nur Theorie. Erkenntnis allein nützt nichts, steht in der Bibel. 1. Korinther 13, Vers 2 steht, Erkenntnis allein ist nichts wert. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Wir sollen zum Beispiel wachsen im Glauben, nicht nur in der Kenntnis. Wir sollen wachsen im Glauben. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 3, schreibt Paulus, man hört viel Gutes über euch. Euer Glaube wächst sehr. Euer Glaube wächst sehr. Wenn der Glaube wächst, dann kann man das beobachten. Die Erkenntnis wird in der Tat sichtbar. Das steht in Epheser Kapitel 2, Vers 22. Ändert euer bisheriges Leben. Legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Liebe. Ihr Lieben, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, dann sind wir eingeschult. Dann sind wir eingeschult und jetzt sind wir in der Schule Gottes. Jetzt sollen wir wachsen in der Erkenntnis, aber das, was wir erkennen, das sollen wir dann auch anwenden. Und dann wird unser Denken verändert, unser Wortschatz wird verändert, unsere Entscheidungen werden anders sein. Das alte Leben legen wir mehr und mehr ab, die alten Gewohnheiten, die alten Ausdrücke, die alten Lieder und Witze, das alles das verschwindet und etwas ganz Neues wird in unserem Leben sichtbar. Ich will mal ein Erlebnis erzählen. Ich habe mich bekehrt, da war ich über 20 und ich habe vor meiner Bekehrung furchtbar geflucht. Ich kam aus einer ungläubigen Familie und das, was ihr hier alles so hört und erlebt, das alles kannte ich ja überhaupt nicht. In unserem Ort gab es so etwas nicht. Und dann war ich durch ein Buch von Werner Heugelbach zu Jesus gekommen, hatte mich bekehrt und war wiedergeboren. Und dann habe ich zum Glück bald darauf auch eine kleine Gemeinde kennengelernt, ein paar Dörfer weiter. Aber das war für mich alles so neu. Und vor meiner Bekehrung habe ich viel geflucht. Wenn etwas schief ging in der Werkstatt und ich habe mich geärgert, dann konnte ich so kräftige Ausdrücke gebrauchen. Nun, jetzt war ich bekehrt und eines Tages, ich war in der Werkstatt und da ging etwas schief. Und ich habe mich geärgert und dann habe ich laut geflucht. Ich war schon einige Tage bekehrt. Und die Arbeitskollegen wussten das, denen hatte ich das gesagt, dass ich jetzt Christ geworden bin und so weiter. Und na, die waren gespannt, was jetzt wohl kommt. Überall in der Firma sprachen sie darüber. Hast du schon gehört, der Pals ist fromm geworden. Was? Der? Das fehlt nur. Und jetzt haben sie mich beobachtet. So, und jetzt habe ich da in der Werkstatt laut geflucht. Und der alte Geselle, der guckt und sagt, oh, alle Achtung, fluchen kann er aber noch ganz schön. Ich kann euch sagen, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Dann bin ich aus der Werkstatt, bin ich in den Heizungskeller gegangen. Dann saß ich da auf einer Kiste und habe ich überlegt, bin ich überhaupt richtig bekehrt? Ist ja noch genau wie früher. Das habe ich da bloß gemacht. Und mit einem Mal irgendwie hat Jesus zu meinem Herzen geredet. Mit einem Mal habe ich das irgendwie so gesehen. Ja, ich bin ja noch ganz am Anfang. Ich bin ja noch ein Baby. Ich bin noch auf den ersten Schritten. Und jetzt bin ich ausgerutscht. Jetzt bin ich ganz kräftig ausgerutscht. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, vergib mir das. Vergib mir das. Du hast mir so viel vergeben. Bitte vergib mir das jetzt. Und bitte hilf mir, dass das nie wieder vorkommt. Ich weihe dir meine Zunge. Ich weihe dir mein Leben. Ich möchte doch für dich leben. Hilf mir, dass das nie wieder vorkommt. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, ich habe nie mehr in meinem Leben geflucht. Das ist Wachstum im Glauben. Das ist Wachstum im Glauben auf der geistlichen Ebene. Es gibt Menschen, die sind bekehrt und wiedergeboren und die bekommen immer noch Zornausbrüche. Das ist etwas Furchtbares, wenn die Kinder zu Hause miterleben, dass der Vater manchmal so ausrastet und dann mit seiner Frau schimpft oder sehr lieblos reagiert und die Kinder denken, was ist denn jetzt los? Der kann so fromm reden und in der Gemeinde tut er so fromm, aber wenn der seinen Zornausbruch bekommt, dann wackelt die Bude. Ihr Lieben, das muss einem doch so zur Not werden. An dieser Stelle brauche ich Wachstum. Und wenn man dann damit einmal zum Herrn geht, vielleicht muss man mal in die Seelsorge gehen und sagen, ich habe hier eine schwache Stelle. Könnt ihr mir mal mit mir beten, dass das anders wird? Ich möchte raus aus dieser Sache. Oder Neid. Oh, das ist was Schreckliches. Wenn Menschen bekehrt und wiedergeboren sind und sie sind immer noch neidisch. Wenn der Nachbar ein größeres Auto hat, dann sind sie neidisch. Wenn der Nachbar ein besseres Haus baut, dann sind sie neidisch. Und sie gönnen dem anderen seinen Besitz nicht. Das hat doch nichts mit Frucht des Geistes zu tun. Das ist Fleisch. An dieser Stelle braucht man Hilfe. Ich hatte mich bekehrt damals und ich habe geraucht. Ich habe vor meiner Bekehrung tüchtig geraucht, ich habe nach meiner Bekehrung weiter geraucht, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ich habe nie etwas darüber gehört und auch nicht darüber nachgedacht. Und ich habe weiter geraucht und dann vergingen so ein paar Wochen und mit einem Mal sagt einer von meinen Arbeitskollegen, fromm will er sein und raucht wie ein Schlot. Versteht ihr, oder? Wie ein Kamin, oder wie sagt ihr hier? Wie ein Schornstein. Fromm will er sein und raucht wie ein Schlot, sagt er. Und dann stand ich da mit meiner Zigarette in der Werkstatt. Ich war bekehrt, ich war wiedergeboren. Dann habe ich gedacht, ja, was soll denn das jetzt? Wieso denn das? Wie meint der denn das? Ja, raucht man dann nicht mehr, wenn man bekehrt und wiedergeboren ist? Ich habe da eine Zigarette dahingelegt auf den Aschenbecher. Ich wollte weiterarbeiten, aber irgendwie, es hat mich so bewegt. Da bin ich mit meiner Zigarette rausgegangen, bin ich zur Toilette gegangen, nur weil ich allein sein wollte. Und da habe ich etwas getan. Ich habe überlegt, gedacht, in der Gemeinde, inzwischen hatte ich ja eine Gemeinde kennengelernt. Ich dachte, ob der Prediger nicht raucht, hatte ich noch nie gesehen. Und ob die anderen in der Gemeinde auch nicht rauchen? Ich konnte mich an keinen erinnern. Dann habe ich gedacht, ob Jesus nicht geraucht hat? Was meint ihr? Ich konnte es mir nicht vorstellen, ob Paulus geraucht hat? Und dachte ich, ach, damals gab es ja sowas noch nicht. Ja, wenn Paulus heute leben würde, ob er rauchen würde? Und mit einmal wurde mir das so zur Not. Und dann habe ich die brennende Zigarette in die Toilette geworfen. Das war noch so eine altmodische Toilette mit so einem Spülkasten an der Wand, mit einer Kette dran. Dann habe ich die Zigarette da reingeworfen und dann habe ich an der Kette gezogen und dann stand ich da und habe gebetet. Herr Jesus, hilf mir. Das war die letzte. Als die sich da drehte und verschwand. Herr Jesus, das war die letzte. Bitte hilf mir, dass ich nie mehr eine Zigarette anzünde. Bitte hilf mir, dass ich das nie mehr tue. Ich will nicht mehr rauchen. Aber ich weiß genau, dass ich das nicht schaffe. Ich kann ja gar nicht anders. Aber du schaffst es, du kannst es. Gib mir jetzt deine Kraft, dass ich das nie mehr tue. So, und dann bin ich raus. Meine Packung war noch halb voll, die da oben drin steckte. Bin ich mit meiner halben Zigarettenpackung zum Lagerverwalter gegangen, in dieser Autofirma. Das war so ein armer Schlucker, der sammelte immer die Kippen in der Firma, die Stummel, die übrig blieben von den anderen und machte sich davon neue Zigaretten. Bin ich zu dem Herrn Horny gegangen und habe gesagt, Herr Horny, ich habe was für Sie. Was denn? Sag ich, schenke Ihnen was. Dann habe ich ihm die halbe Packung geschenkt. Der hat große Augen gemacht, ich war sonst nicht so freigebig. Und was ist mit dir los? Dann habe ich gesagt, ich rauche nicht mehr. Dann hat er mich angegrinst, gelacht und gesagt, das schaffst du sowieso nicht. Er wusste doch, wie ich da dran hing. Das schaffst du sowieso nicht. Ihr Lieben, und jetzt hört mal, was ich dann gemacht habe. Und ich bin so froh darüber. Dann habe ich gesagt, Herr Horny, ich weiß, dass ich das allein nicht schaffe. Aber ich habe gebetet und mit Gottes Hilfe werde ich das schaffen. Und da hat er gelacht, seine Zigaretten genommen und ich ging weg. Vielleicht denkt jetzt jemand, wäre besser gewesen, du hättest dem die nicht geschenkt, hättest du auch alle da versenkt. Ja, vielleicht wäre das besser gewesen. Aber diese Aktion, die hat dazu beigetragen, dass ich mich festgelegt habe, dass ich ein Zeugnis gegeben habe. Und ich habe dem Herrn Horny gesagt, mit Gottes Hilfe werde ich das schaffen. In den nächsten Tagen wollten mir alle möglichen Leute Zigaretten schenken. Von da kamen welche, von da kamen welche, von den Kunden, von den Kollegen. Und manchmal hat der Teufel mir eingeflüstert, ja, die kostet doch nichts. kostet doch nichts. Kannst doch mal eine zwischendurch rauchen, kostet doch nichts. Und im nächsten Moment habe ich dann gedacht, oh, wenn ich das machen würde. Und dann käme der Herr Horny gerade in dem Augenblick in die Werkstatt und würde das sehen. Der würde nicht nur über mich lachen, der würde über meinen Gott lachen. Ich habe dem doch gesagt, mit Gottes Hilfe werde ich das schaffen. Vielleicht hätte er gesagt, was hast denn du für einen Gott? Der kann aber nicht viel. Ihr Lieben, ich war so, hatte mich so festgelegt und ich hatte wahnsinnige Kämpfe. Einige Male, beinahe hätte ich es wieder gemacht. Und da habe ich an den Herrn Horny gedacht, an das, was ich gesagt habe. Mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen. Oh Gott, gib mir die Kraft, gib mir die Kraft. Ich habe nie mehr eine Zigarette angerührt. Ihr Lieben, das ist Wachstum im Glauben. So ein richtiger Schub von einer Stunde auf die andere. Oh, es gibt Christen, die sind schon 10 Jahre bekehrt und wiedergeboren und sie sind immer noch geizig. Geizig, das ist was Schreckliches. Und solche sitzen heute Morgen hier. Es gibt Leute, die sind schon jahrelang bekehrt, die können sich immer noch nicht dazu durchringen, wenigstens den 10. Teil ihres Einkommens fürs Reich Gottes zu geben. Und sie bestehlen ihren Gott Woche um Woche oder Monat um Monat. Sie nehmen das für sich, was ihnen gar nicht gehört. Ihr Lieben, wenn ihr es bislang nicht getan habt, nehmt es euch doch jetzt einmal vor von jetzt an. Wenn ich meine Rente bekomme, nehme ich den 10. Teil dafür und den lege ich auf die Seite, der ist für das Reich Gottes. Und wenn ich meinen nächsten Lohn oder mein nächstes Gehalt bekomme oder meine nächste Sozialhilfe oder das nächste Taschengeld, ihr Kinder, hört einmal, dann nehme ich den 10. Teil davon auf die Seite in eine Extraschachtel. Das ist fürs Reich Gottes. Wie oft ich beobachte in Gemeinden, wo gesammelt wird. Am Sonntagmorgen gehen dann oft die Becher durch die Reihen oder so Gefäße und dann wird eingelegt. Bei den jungen Leuten geht der Becher meist vorbei, ohne dass sie etwas hineintun. Das Geld brauchen sie fürs Handy, das Geld brauchen sie für neue CDs, das Geld brauchen sie für neue Klamotten. Und sie lernen es nicht, für das Reich Gottes mitzudenken und dafür da zu sein. Ihr Lieben, das hat was mit Eigenliebe zu tun. Das ist Fleisch und oft steckt dahinter der pure Geiz. Und wenn jemand dann mitten in einer Predigt das mit einmal erkennt, an dieser Stelle bin ich nicht gewachsen. Und mitten in der Predigt einmal sagt, Herr Jesus, das muss anders werden. Bitte vergib mir meinen Geiz. Bitte vergib mir den falschen Umgang mit meiner Zeit, den falschen Umgang mit meinem Geld, den falschen Umgang mit meinen Gaben. Von heute an soll das anders werden. Dann macht man einen richtigen Wachstumsschub und später kann man davon erzählen und sagen, damals in der Männerfreizeit, damals in der Jugendfreizeit, damals in dieser Bibelwoche oder was, da hat Gott mir etwas gezeigt. Da habe ich etwas gelernt. Seitdem ist das für mich klar. Und dann lernt man wieder etwas, lernt wieder etwas. Und so wächst man im Glauben. Ihr lieben Eltern, bringt euren Kindern das bei, so früh wie möglich, dass der 10. Teil von ihrem Taschengeld, der 10. Teil von dem Geschenk, das die Oma mitbringt, der 10. Teil von dem, was sie vom Nachbarn bekommen fürs Rasenmähen, dass der 10. Teil von allem, was Gott ihnen schenkt, zurückfließen sollte ins Reich Gottes. Und deine Kinder werden dir einmal dafür danken, dass du sie so gute biblische Prinzipien gelehrt hast. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 18 schreibt Paulus, die Leute sollen reich sein an guten Werken. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 7 rühmt Paulus die Thessalonicher und sagt, euer Glaube, über euren Glauben spricht man überall. Ihr seid ein Vorbild geworden in ganz Achaia. Stellt euch einmal vor, ihr seid ja hier in Gifhorn und ihr bekommt oft Besuch, da kommen Leute von Bielefeld und von Bonn und von Berlin und von Neuwied und von Süddeutschland sind mal ein paar Tage hier. Manche erleben die Familie, erleben die Gemeinde. Stellt euch mal vor, diese Leute, die würden wieder nach Hause reisen und sie würden sagen, also die Gemeinde in Gifhorn, die ist wunderbar. Irgendwie, was ich da beobachtet habe, die Gemeinde in Gifhorn. Die Gemeinde in Thessalonich war ein Vorbild in ganz Achaia. Stellt euch mal vor, diese Gemeinde wird ein Vorbild für diese ganze Gegend. Diese Gemeinde wird ein Vorbild für viele andere Gemeinden, die kommen und sagen, Mensch, das musst du einmal erleben, wie die miteinander umgehen, was da für eine Liebe in der Gemeinde ist, was da für ein Eifer in der Gemeinde ist, was da für eine Mitarbeit in der Gemeinde ist, was da für eine Freude in der Gemeinde ist, wie alt und jung miteinander umgehen, wie die sich verstehen und was für ein Eifer fürs Reich Gottes. Ah, das wäre doch schön. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Ich will noch ein Stück erwähnen. Ich habe eben über Erkenntnis gesprochen und über Glauben. Jetzt will ich noch ein Ding erwähnen. Wer im Glauben wächst, der wächst auch in der Liebe. Wer im Glauben wächst, der wächst auch in der Liebe. In der Liebe zu Gott, in der Liebe zu den Gläubigen und in der Liebe zu den Verlorenen. Wenn irgendjemand mir sagt, ich bin in der letzten Zeit sehr im Glauben gewachsen, bin in der letzten Zeit sehr im Glauben gewachsen. Dann wäre es eigentlich gut, ich würde mal seine Frau fragen, sag mal, stimmt das? Sieht man das? Vielleicht sagt die Tochter, ja, der Vater sagt das, aber ich sehe nichts davon. Ich sehe nur nichts davon. Wie manch ein Mann mit seiner Frau umgeht. Kein Wunder, wenn dann die Kinder denken, so eine Ehe, wie meine Eltern führen, möchte ich nicht haben. Wie viele Männer sind zu jeder anderen Frau freundlicher als zu ihrer eigenen. Wer im Glauben wächst, der wächst auch in der Liebe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt da irgendetwas nicht. Hat ein Mann eine Männerrüstzeit besucht, und ist nach Hause gekommen und ist immer noch voll davon, was er da alles gelernt hat. Oh, diese Männerrüstzeit, die hat mir gut getan. Ich bin gewaltig gewachsen im Glauben. Nur zu Hause sieht man nichts davon. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Was nützt das, wenn du eine große Erkenntnis hast? Es gibt Leute, die wissen fast alles. Die sind immer dabei, die anderen da zu gängeln und so weiter. Guck mal, da steht es in der Bibel. Siehst du, da steht es in der Bibel und so weiter. Die wissen das alles und die haben einen starken Glauben. Aber in der Liebe sind sie Babys geblieben oder sind vielleicht sogar in der Liebe geistliche Krüppel. Wir sollen wachsen in allen Stücken. Stellt euch mal vor, da ist ein Kind und das Kind ist jetzt schon 2, 3 Jahre alt und es wächst und wächst und wächst. Nur das eine Bein wächst nicht. Das gibt es ja manchmal. Das eine Bein wächst nicht oder der eine Arm wächst nicht. Das ist eine Not. Der ganze Körper leidet darunter. Nur weil ein Glied nicht wächst, leidet der ganze Körper. Und so ist das auch im Geistlichen. Wenn wir an einer Stelle nicht wachsen, dann nützt das andere auch nicht viel. Wenn wir nicht in allen Stücken wachsen, dann können wir auch keine Frucht bringen. Die Bibel vergleicht ja die Gemeinde mit einem Ackerfeld. Und wir sind wie Bäume, die auf diesem Acker wachsen. Und wir sollen alle viel Frucht bringen. Aber das wäre ein anderes Thema, dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Jetzt wollen wir einmal etwas ganz Praktisches tun. Ihr sollt alle auf eurem Stuhl sitzen bleiben, aber jetzt gut mitdenken. Angenommen, jemand ist bekehrt und ist wiedergeboren, schon 5 Jahre, aber er ist nicht gewachsen. Einige solche sitzen ja hier. Dann muss man doch einmal fragen, woran liegt das eigentlich? Der ist schon 5 Jahre bekehrt und ist immer noch jähzornig, raucht immer noch heimlich, guckt sich hinter dem Rücken der Eltern irgendwelche schmutzigen Filme an und kriecht da rum. Der ist schon 5 Jahre bekehrt und der wächst einfach nicht. Den siehst du in keiner Gebetsstunde. Ich habe den noch nie laut beten gehört. Kann der überhaupt beten? Der ist schon jahrelang bekehrt, aber der wächst einfach nicht. Woran liegt denn das? Das muss doch Gründe haben. Ein Grund. Vielleicht hat der sein Leben nie geordnet. Vielleicht hat er zu Hause im Schuppen, im Garten, einen Spaten, den hat er mal vom Nachbarn geliehen vor 3 Jahren. Er weiß genau, der Spaten gehört dem Nachbarn, aber der Nachbar hat das längst vergessen. Der hat auch Geld genug, der hat genug Spaten. Und er behält ihn einfach. Er weiß genau, der gehört mir nicht. Aber er bringt ihn nicht zurück. Vielleicht hast du in deiner Werkzeugkiste Meißel oder eine Zange oder Werkzeug. Das hast du irgendwann mal in der Firma mitgenommen. Das gehört dir gar nicht. Du weißt auch, dass dir das nicht gehört. Und du staunst darüber, dass du nicht wächst. Du hast dein Leben nicht geordnet. Vielleicht hast du in deinem Bücherregal Bücher mit okkultem Inhalt und schmutzigem Inhalt. Und du hast schon manchmal irgendwie empfunden, eigentlich passt das ja nicht mehr zu mir. Aber du trennst dich nicht von diesen Dingen, du ordnest dein Leben nicht. Da hat sich jemand bekehrt in Afrika bei einem Missionar. Hier ist die Missionsstation und hinter dem Hügel im anderen Tal, da gibt es Farmer. Und ein Schwarzer, der sich bekehrt hat, arbeitet dort auf der Farm. Er muss jeden Morgen über diesen Hügel zur Farm und abends nach Feierabend kommt er wieder zurück. Und nun hat er sich bekehrt und ist in dieser Missionsgemeinde da. Und nach einiger Zeit fragt der Missionar diesen Neubekehrten: Du, sag mal, du siehst immer so bedrückt aus. Du bist doch ein Gotteskind. Du müsstest doch eigentlich dankbar und froh sein. Du siehst immer so bedrückt aus. Was ist los mit dir? Ja, und dann sagt der Neubekehrte: Mir fällt es jeden Morgen schwer, zur Arbeit zu gehen. Ja, warum denn? Dann sagt er: Ja, ich habe gestohlen. Und das bedrückt mich einfach, wenn der Farmer das wüsste. Ja, was hast du denn gestohlen? Ja, Strick und... Der Missionar hat wohl zu schnell angefangen zu reden, sonst hätte er vielleicht noch weitergesprochen. Ja, ein Strick und... Mensch, geh zu dem Farmer und entschuldige dich. Der ist froh, wenn seine Leute ehrlich werden. Geh zum Farmer und sag, das tut mir leid und ich bin jetzt Christ geworden und ich möchte mich entschuldigen. Es vergeht eine Woche, der Schwarze sieht noch genauso traurig aus. Da fragt der Missionar: Sag mal, hast du denn das geordnet? Hast du den Strick zurückgebracht? Dann sagt er: Nein. Aber warum denn nicht? Er hatte nicht den Mut. Soll ich mitgehen? Und ja, vielleicht. Und warum ist denn das so schwer? Und dann kam es raus: An dem Strick war eine Kuh dran. Ja. Der Farmer hat so viele Kühe, der weiß fast nicht, wie viele er hat. Und der Schwarze hat in der Nacht eine Kuh über den Berg gezogen, nach Hause genommen. Ja. Das war dann schon ein bisschen schwerer, ja? Und dann ist der Missionar mitgegangen mit dem Schwarzen. Und am Montagmorgen in der Frühe waren sie beim Farmer. Und dann hat der Neubekehrte das bekannt, was er getan hat. Die Kuh war inzwischen geschlachtet. Der Farmer war glücklich, dass einer seiner Arbeiter ein ehrlicher Mensch geworden ist. Hat ihm das gern verziehen und alles war gut. Und der Neubekehrte konnte wachsen. Nun, das war jetzt ein ganz krasser Fall. Meist sind es ja viel einfachere, kleinere Dinge. Natürlich manchmal auch ganz große Dinge. Ihr Lieben, wir werden nicht wachsen, wenn wir unser Leben nicht in Ordnung bringen. Ich frage dich, hast du dein Leben geordnet? Wenn jemand sein Leben geordnet hat und er wächst trotzdem nicht. Er hat ganz gewissenhaft alles aufgeräumt zu Hause. Das gestohlene Werkzeug zurück, die schmutzigen Bücher weg und die Videos weg und einige Illustrierte abbestellt, weil da Horoskope drin sind und was weiß ich was alles. Er hat sich entschuldigt bei seinem Arbeitskollegen, mit dem er immer im Krach war und so weiter. Und er ist jetzt da dran, seine Schulden zu bezahlen und seine Versprechen zu halten. Er hat sein Leben geordnet. Und dann vergeht einige Zeit und irgendwie merkt man, das klemmt doch wieder, das geht irgendwie nicht richtig. Warum wächst er nicht? Vielleicht liegt es daran, dass er die Welt wieder lieb gewonnen hat, dass er die Sünde wieder lieb gewonnen hat, dass er wieder irgendwelche Dinge hinter dem Rücken anderer heimlich tut und Jesus kann sich einfach nicht zu ihm bekennen. Jemand hat einmal gesagt, nur die kann er ganz beschenken, die ihm ganz gehören. Vielleicht gibt es einen anderen Grund, vielleicht liegt es auch daran, dass er kein Zeugnis hat. Er hat einfach kein Zeugnis. Er hat nicht den Mut, vor dem Mittagessen in der Firma kurz seine Hände zu falten und einfach mal zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir für das gute Essen und bitte dich um deinen Segen. Er hat nicht den Mut. Zu Hause betet er am Tisch, aber in der Kantine hat er nicht den Mut dazu. Da ist jemand, der geht zur Bundeswehr, ist bekehrt, ist wiedergeboren, arbeitet in der Gemeinde, in der Jugend mit und jetzt muss er Soldat werden. Und seine Eltern sind auch gläubig. Und die Mutter sagt ihm, Junge, nimm die Bibel mit. Und er sagt, ja. Und dann hat er alles gepackt und so weiter, die Bibel liegt da immer noch. Dann sagt die Mutter, du hast ja deine Bibel immer noch nicht eingesteckt, vergiss deine Bibel nicht. Dann sagt der Junge, ich habe das Neue Testament im Koffer. Aha, naja, Mutter ist zufrieden. Der Junge geht zur Bundeswehr und nachdem er 3 Wochen bei der Bundeswehr ist, liegt sein Neues Testament immer noch unten unter der Wäsche. Er hat es nicht rausgenommen, hat 3 Wochen nicht darin gelesen. Warum? Er schämt sich vor den anderen. Wenn das jemand sieht, dass ich hier Bibel lese und womöglich noch die Hände falte, was sollen die von mir denken? Ihr Lieben, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, dann sollten wir uns den Mut schenken lassen von Jesus Christus, auch dazu zu stehen. Das Beste ist, man geht am nächsten Morgen in die Firma und wenn sie dann alle zusammen sind in der Kantine, dann sagt man, darf ich euch mal was erzählen? Vielleicht hat jemand davon gehört, in Wolfsburg war eine Evangelisation. Und ich war ein paar Mal da. Da habe ich etwas erlebt. Auch ich wünschte, ihr hättet das auch erlebt. Wir sind ja alle Sünder, wie man so sagt. Und ich war nicht besser als die anderen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass es so nicht weitergehen darf. Dass ich so nie und nimmer vor ihm bestehen kann. Ich bin gestern Abend oder vorgestern in die Seelsorge gegangen und habe mein ganzes altes Leben, den ganzen Schlamassel im Gebet zu Jesus gebracht. Und er hat mir vergeben. Ich habe Jesus angenommen als meinen Heiland und Herrn. Und von jetzt an will ich mit Jesus leben. Nur damit ihr wisst, wenn ich manches nicht mehr so mitmache und so weiter, nur damit ihr wisst, was los ist. Ich bin Christ geworden. Ruckzuck spricht sich das herum. Du hast es einmal gesagt und alle wissen es. Und jetzt stehst du dazu. Und jetzt lebst du entsprechend. Und bald werden andere dich fragen. Du sag mal, wie war das damals? Erzähl mir mal. Und dann kannst du mit deinen Arbeitskollegen darüber reden, sie einladen. Und vielleicht kommt der eine oder andere mal mit und bekehrt sich dann aus. Woran liegt es, wenn jemand nicht wächst? Woran liegt es, wenn ein anderer nicht wächst? Ich will noch etwas sagen. Ich glaube, das ist für einige wenige von uns das Problem. Es kann sein, dass du überhaupt nicht richtig gepflanzt bist. Du bist in der Gemeinde, bist immer dabei. Vielleicht bist du überhaupt nie richtig gepflanzt. Und das erkennt man daran, hört jetzt mal gut hin. Da ist zum Beispiel eine Frau, die kommt nach der Predigt in die Seelsorge, wir sitzen zusammen und diese Frau sagt, ich bin eigentlich schon bekehrt, ich habe mich eigentlich schon mal bekehrt, aber immer wenn ich so eine ernste Predigt höre, dann komme ich so ins Zweifeln, dann werde ich so unsicher und ich weiß überhaupt nicht, bin ich überhaupt ein Gotteskind, bin ich überhaupt wiedergeboren? Ich weiß nicht, ich habe einfach keine richtige Heilsgewissheit, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Und dann sage ich zu der Frau, gut, wir beten jetzt mal zusammen und vielleicht beten Sie mal kurz und dann bete ich noch und dann werden wir mal weitersprechen. Vielleicht finden wir den Grund. Wollen Sie mal beten, dann bete ich und das mache ich dann extra. Ich möchte diese Person beten hören. Und dann fängt sie an und dann betet sie, ja, lieber Heiland, du kennst mich ja und du siehst ja meine Zweifel und Herr Jesus, ich habe schon so oft um Vergebung gebetet und ich bitte dich, wenn da noch irgendwas ist, bitte vergib es mir doch und bitte lass mich doch nicht verloren gehen. Und wenn mein letztes Stündlein kommt, sei mir gnädig, lass mich nicht verloren gehen. Die braucht gar nicht mehr weitersprechen. Ich weiß, diese Frau ist nicht wiedergeboren. Ein wiedergeborener Mensch kann nicht so beten. Das ist das Gebet eines Menschen, der mitten in der Tür stehen geblieben ist. Der nicht durch ist, der diesen Durchbruch nicht erlebt hat. Es gibt Leute, die bekehren sich jeden Abend. Manche Leute sagen das auch. Ich bekehre mich jeden Tag. Leute, die so etwas sagen, ich bekehre mich jeden Tag, die haben sich noch nie richtig bekehrt. Die bringen immer ihr altes Kleid und jammern und Herr Jesus, bitte vergib mir alles und dann ziehen sie es wieder an und dann gehen sie wieder weiter. Und am nächsten Tag kommen sie wieder und sagen sie, Herr Jesus, vergib mir alles. Und wenn da noch irgendwo was ist, bitte vergib mir alles und lass mich nicht verloren gehen. Rette meine Seele. Wenn mein letztes Stündlein kommt, sei mir gnädig. Amen. Sie sind immer an der Tür und sie sind nie zum Durchbruch gekommen. Das ist eine Not. Ihr Lieben, bei einer echten Bekehrung, die zur Wiedergeburt führt, da bringt man das alte Kleid dem Herrn Jesus, nicht nur einige Sünden. Es geht bei der Bekehrung nicht darum, dass man jede Sünde, die man im Leben getan hat, mit Namen nennt. Das kann man gar nicht. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich auch nur an 10% seiner Sünden erinnern kann. Das kann man nicht. Stell dir mal vor, ein 50-Jähriger will sich bekehren. Und wenn jetzt das Wunder geschehen würde und er könnte sich an jede einzelne Sünde erinnern und die würde er jetzt alle nacheinander bekennen, der wäre Weihnachten noch hier, aber das wäre immer erst die Einleitung. Wir haben gesündigt, da gingen wir noch nicht einmal zur Schule und dann kamen wir zur Schule. Wir haben am Morgen einen schlechten Gedanken gehabt. In der Pause haben wir vielleicht gelogen, vielleicht haben wir übertrieben. Am Nachmittag hatten wir eine schmutzige Idee, dann waren wir lieblos zur Mutter und dann waren wir neidisch, dann waren wir geizig, dann waren wir stolz, dann waren wir abergläubisch und dann waren wir eifersüchtig. An einem einzigen Tag 23 Sünden. Am nächsten Tag 15, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, wie viele Tausende von Sünden sind in unserem Leben passiert. Und jetzt will ein Mensch gerettet werden. Bei der Bekehrung geht es darum, dass ich einmal zu Jesus komme, ganz, ganz ehrlich, und ihm mein altes Leben bringe, wie ein schmutziges Kleid. Und ihm sage, Herr Jesus, hier ist alles. Ich kann mich nicht an jede Einzelheit erinnern. Bitte vergib mir jede Lüge, jede Lieblosigkeit, jeden schlechten Gedanken, alles, was nicht gut war auf meinen Lippen, alles, was nicht richtig war. Meine Hände sind schmutzig, meine Füße sind Sündenwege gegangen. So wie es in der Bibel steht, von meiner Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir. Aber jetzt komme ich, Herr Jesus, bitte nimm es mir weg. Ihr Lieben, eine echte Bekehrung dauert in der Regel nur ein paar Minuten. Man zieht das alte Kleid aus und gibt das alte Kleid, das sündige Kleid, das gibt man dem Herrn Jesus und Jesus nimmt es weg. Und dann ist das weg für immer, das kommt nie mehr wieder. Und dann zieht man das neue Kleid an. Und das ist so wichtig, sonst gibt es keine Wiedergeburt. Nachdem man seine Sünden abgegeben hat, vielleicht mit Tränen und um Vergebung gebeten hat, muss man den nächsten Schritt tun und sagen, Herr Jesus, und jetzt nehme ich das im Glauben an. Du bist für meine Sünden gestorben. Und jetzt habe ich mein altes Leben dir gebracht und du hast es weggenommen. Das steht in der Bibel. Ich will nie mehr daran zweifeln. Und jetzt bitte ich dich, Herr Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Und von jetzt an will ich meinen Weg mit dir gehen. Und wenn am nächsten Tag jemand kommt und fragt, sind Sie auch bekehrt? Ja. Sind Sie wiedergeboren? Ja. Seit wann denn? Ja, Moment mal. Seit 13 Stunden. Am anderen Tag, schon seit 2 Tagen, nach einer Woche, seit wann sind Sie wiedergeboren? Seit einer Woche. Das weiß ich damals an der und der Stelle. Ich muss das Datum nicht wissen, aber das Ereignis kann man nicht mehr vergessen. Ich habe vorgestern eine Frau gefragt, sind Sie verheiratet? Da sagt die Frau ja. Sag ich, sind Sie sicher? Sagt sie ja. Sind Sie ganz fest davon überzeugt, dass Sie verheiratet sind? Sagt sie ja, sicher. Habe ich gefragt, war das nicht Ihre Schwester? Nein, das war ich. Sind Sie ganz fest überzeugt, dass Sie verheiratet sind? Ja. Da habe ich gefragt, woher wissen Sie denn das so genau? Sagt sie, weil ich selber dabei war. Ganz einfach, oder? Ganz einfach. Ihr Lieben, so ist das auch mit der Bekehrung. Ein Mensch, der einmal eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, der wird das nie mehr vergessen. Der kann davon erzählen. Er muss das Datum nicht wissen, aber er weiß damals an der und der Stelle in der Jungschar-Freizeit oder damals in dem Kinderlager oder da in der Familienfreizeit oder da in der Evangelisation, da hat Jesus mich gerufen. Und da bin ich in die Seelsorge gegangen oder wie immer das auch war. Und da habe ich mein ganzes altes Leben dem Herrn Jesus gebracht. Und er hat mir vergeben. Da habe ich ihn aufgenommen als meinen Heiland und Erretter. Und seitdem habe ich Heilsgewissheit. Seitdem darf ich mit Jesus Christus gehen. Und wenn mir dann danach eine neue Sünde passiert, dann werde ich nicht sagen, Herr Jesus, rette meine Seele. Das hat er ja schon lange. Dann werde ich nicht sagen, Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Das hat er schon lange. Sondern werde ich ihm diese neue Sünde bringen und sagen, Herr, das tut mir leid.
was ich da jetzt gemacht habe, das tut mir leid, vergib mir. Und er vergibt auf der Stelle und dann geht es weiter, weiter mit Jesus. Ihr Lieben, wenn man verheiratet ist, dann haben wir keine Garantie, dass die Ehe gut wird. Wie viele Leute haben geheiratet und ihre Ehe ist ein Trümmerhaufen. Daran muss man arbeiten, die Ehe muss gepflegt werden. Das, was man sich damals versprochen hat, das muss man halten. Man muss jeden Tag dazu stehen. Und so ist das auch im Geistlichen. Das, was ich damals entschieden habe, an dem Tage meiner Bekehrung, das ist mir wichtig, das ist mir ernst. Und darum beginne ich jeden Tag mit Bibellesen und Gebet und weihe mein Leben Jesus. Heute möchte ich für dich leben. Heute möchte ich wachsen. Heute möchte ich mit dir unterwegs sein. Und Gott wartet ja nur darauf, dass wir so zu ihm kommen. Vielleicht ist jemand hier, ach, ganz bestimmt sind einige hier, bestimmt sind sogar eine ganze Reihe Leute hier, die heute sehr, sehr unsicher sind. Die haben vielleicht gestern Abend schon hier gesessen und überlegt, bin ich überhaupt wiedergeboren? Bin ich überhaupt wiedergeboren? Wenn du an der Stelle in Not bist und immer wieder, wenn eine ernste Predigt kommt, dann kommst du ins Schwimmen, dann mach doch das einmal fest. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Leute, die bekehrt und wiedergeboren sind, getauft sind und ihren Weg mit Jesus gehen, weil sie ein Problem haben, in die Seelsorge kommen und sich neu bekehren wollen. Das ist nicht richtig. Dann brauchst du ein Gespräch mit einem Seelsorger, um das zu ordnen. Aber wenn du noch nie Heilsgewissheit hattest, wenn du noch nie Heilsgewissheit hattest, das kann man ganz oft bei Lutheranern erleben. Das weiß ich jetzt aus meiner zigjährigen Arbeit. Gerade bei Lutheranern ist das manchmal ein Problem. Die meinen es ernst und beten immer wieder um Vergebung und jeden Abend beten sie das Vater unser und so weiter. Und dann kommt eine ernste Predigt und dann fragt jemand, bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Und dann ist das nicht. Sie machen jeden Abend dasselbe, aber sie machen nie das, um was es eigentlich geht. Und darum erleben sie nicht diesen Durchbruch. Wenn du vielleicht darum nicht wächst, weil du gar nicht richtig gepflanzt bist, dann bring doch das einmal in Ordnung. Gott will die Wiedergeburt und Gott will Wachstum. Bist du richtig gepflanzt? Hast du eine echte Bekehrung erlebt? Hast du Leben aus Gott? Sonst wärst du ja verloren. Bist du gewachsen, seitdem du dich bekehrt hast? Ich komme zum Schluss. Ich finde, es ist ganz, ganz schlimm, wenn jemand nicht wächst. So wie Eltern große Not haben, wenn ein Kind sich nicht entwickelt, nicht gut entwickelt. Die Schule schwänzt, hinter dem Rücken der Eltern anfängt, schiefe Sachen zu machen. Wie viele Tränen fließen jeden Tag bei Eltern, die sich das mit ansehen müssen, dass das Kind sich nicht gut entwickelt. Das ist schlimm. Ihr Lieben, im Geistlichen ist das noch schlimmer. Wie muss das den Vater im Himmel traurig machen, wenn jemand sich bekehrt und wiedergeboren ist und dann nicht wächst? Und nach Jahren immer noch geizig ist, immer noch launisch ist, immer noch empfindlich ist, einfach nicht wächst. Immer noch kein Zeugnis hat. Wie muss das Gott traurig machen? Das ist schlimm, das ist ganz schlimm. Aber noch viel, viel schlimmer ist ja, wenn jemand sich das alles immer wieder anhört und er ist nicht einmal bekehrt und wiedergeboren. Ich war in einer Evangelisation in Bielefeld in der Seidenstickerhalle. 4000 Leute in der Halle. Jeden Abend wunderbare Dinge erlebt. Einem Abend saßen wir da, ich saß da mit einem Bruder, der die Leitung hatte. Und dann kam gerade ein älterer Mann rein, der war vielleicht war er 60. Der kam da rein und ging dann die Stufen hoch. Und dann sagte mir der Bruder, der neben mir saß, siehst du den, der jetzt gerade da hochgeht? Ja. Dann sagte er, seit Jahren beten wir für diesen Mann. Frau ist bekehrt. Kinder sind bekehrt, aber er nicht. Der lässt nichts an sich rankommen. Wenn Evangelisation ist, dann geht er mit. Was der schon für Predigten gehört hat, der weiß ganz genau, dass er verloren ist, aber der bekehrt sich nicht. Was macht man da? Ja, ich weiß es auch nicht. Wir beten weiter. Wir beten weiter, wir hoffen weiter. Ich muss manchmal so denken, wenn solche Leute am jüngsten Tage vor dem großen weißen Thron stehen, was wollen die antworten? Und Jesus wird ihnen sagen, du hast alles gewusst. Du hast alles gewusst. Und ich habe dir 100 Gelegenheiten gegeben. Oder 2, das genügt ja auch. Aber du hast nicht gewollt. Du hast nicht gewollt. Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt, noch nicht wiedergeboren seid, bitte, bitte, bring doch das heute Morgen in Ordnung. Vergiss deine Uhr, vergiss das Mittagessen, das kannst du auch etwas später einnehmen, das mache ich ja jeden Sonntag. Wie oft muss ich meine Mahlzeiten verschieben, weil ein Dienst dazwischen kommt. Aber es geht um ewige Werte. Bitte, bitte, lass alles andere jetzt einmal ruhen. Und wenn du selbst Chauffeur bist, bitte lass dir nicht vom Teufel einreden, ich muss jetzt meine Frau und meine Kinder nach Hause bringen. Wir haben Autos genug. Irgendjemand kann deine Frau und deine Kinder nach Hause bringen. Und du kannst hier bleiben, kannst in die Seelsorge kommen und kannst dich heute Morgen für Jesus entscheiden. Hab den Mut zu dieser Entscheidung. Dies ist dein Tag, deine Gelegenheit. Oh, der Herr möge euch helfen, euch segnen zu diesem Entschluss. Amen.